Ich begrüße euch ganz herzlich zu diesem Gottesdienst. Wir versammeln uns im Namen unseres Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir kommen innerlich noch einmal zur Ruhe und lassen uns durch die Band auf den Gottesdienst einstimmen. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, was bewegt euch gerade ganz besonders? Gibt es Dinge in eurem Leben, die euch besonders Sorgen machen? Wir stehen oft vor großen Herausforderungen in unserem Leben, wie zum Beispiel jetzt auch die aktuelle Corona-Krise. In der vergangenen Woche habe ich mal intensiv darüber nachgedacht, wie wir als Christen in solchen Zeiten standhaft sein können. Wie können wir im Vergleich zu unserer ungläubigen Umgebung diese Herausforderungen meistern, sodass wir eben nicht mit Sorgen runtergezogen werden? Denn gerade so können wir ja als Christen ein großes Zeugnis für unseren Herrn Jesus Christus sein. Und da diese Gedanken gut zu dem heutigen Predigtthema passen, ja, möchte ich euch einfach mal so ein bisschen in meine Gedanken der letzten Woche mit hineinnehmen. Ich lese euch aus Philipper 4 die Verse 6 und 7. Philipper 4, die Verse 6 und 7. Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Seid um nichts besorgt. Dies sagte Paulus zu den Philippern, die sich sehr um Paulus sorgten, denn der war schon seit längerer Zeit im Gefängnis, so circa 4 Jahre. Und zudem litten sie unter Angriffen von Widersachern. Und sie sind in einer finanziellen Notlage geraten. Angesichts solcher Umstände scheint so eine Aufforderung von Paulus doch unmöglich. Um nichts besorgt sein, ist das heute auch möglich für uns? Ja, denn Gott ist die Lösung. Gott ist die Antwort auf all unsere Herausforderungen. Wir können Gott in allem vertrauen, denn er ist unser allmächtiger Vater, der für uns sorgt. Er steht souverän über allem. Nichts entgleitet ihm. Er hat über allem die Kontrolle, selbst wenn Unheil geschieht. Es geschieht alles zu unserem Besten. Und wenn wir mal auf unser Leben zurückschauen, dann sehen wir, Gott hat sich als unser Helfer bewährt. Wir steckten schon oft in Herausforderungen, durch die Gott uns getragen hat. Und in Christus hat er unser allergrößtes Problem, die Sünde, gelöst. Gott hat uns teuer erkauft und er wird uns niemals im Stich lassen. Und darum sollen wir um nichts besorgt sein. Alle unsere Sorgen sollen wir unmittelbar unserem Vater im Himmel anvertrauen. Wichtig dabei ist auch, in allem durch Gebet und Flehen die Anliegen vor Gott kund werden zu lassen. Wir neigen eben dazu, erstmal auf uns selbst zu vertrauen, erstmal die Dinge selbst anzugehen. Und wenn wir merken, oh, das übersteigt doch unseren Fähigkeiten, dann wenden wir uns an unseren Herrn. Aber Gott möchte uns ganz beistehen bei all unseren Anliegen. Und er möchte uns zeigen, dass wir von ihm abhängig sind. Und wenn wir eben unsere Anliegen sofort Gott kundtun und nicht erst selbst versuchen, das zu lösen, dann zeigen wir damit eben auch, wir sind abhängig von ihm. Nur mit ihm können wir die Dinge bewältigen. Und wenn wir das tun, dann werden wir eben auch merken oder erfahren, wie er uns hilft. Und ein letztes noch, wir sollen in Dankbarkeit vor Gott treten. Denn jede Herausforderung ist auch eine neue Chance. Eine Chance, Gott in unserem Leben aktiv handeln zu sehen. Wir dürfen erleben, wie Gott seine wunderbaren Verheißungen, dass er uns eben beistehen will, das dürfen wir erleben, wie er das auch wahr macht in unserem Leben. Schwierigkeiten sind so gesehen ein Geschenk. Gott will sich in unserem Leben offenbaren. In Summe, wenn wir uns niemals um nichts Sorgen machen, sondern in allen Dingen mit Danksagung zu Gott im Gebet und Flehen kommen, dann werden wir eben diesen göttlichen Frieden empfangen. Und dieser Friede übersteigt allen menschlichen Verstand. Mit diesem Frieden können wir dann auch in schwierigen Zeiten, wie jetzt die Corona-Zeit, die Herausforderungen so meistern, dass wir eben für unseren Herrn leuchten, wir ein großes Zeugnis sind. Und Niklas wird nachher in der Predigt noch weiter darauf eingehen, dass unser Herr der Einzige ist, zu dem wir kommen können. Ich bete jetzt noch mit euch, bitte steht dazu auf. Herr, du bist unsere Zuflucht und Stärke. Du hast dich uns als allmächtiger Vater vorgestellt. Du hast dich bewährt, indem du dich liebevoll um uns sorgst. Ich danke dir dafür. Herr, in Christus hast du alles für uns gegeben, damit unsere Schuld vergeben werden kann. Christus starb für uns am Kreuz. Du hast uns teuer erkauft. Wir durften so oft erleben, wie du in unserem Leben uns durch Herausforderungen getragen hast, wie du ja einfach als liebender Vater dich um deine Kinder kümmerst. Vater, du bist absolut souverän. Wir dürfen vertrauen, dass dir nichts entgleitet. Und hilf uns einfach dabei, dass unser Glaube weiter wächst, dass wir dir mehr und mehr alles in unserem Leben dir anvertrauen. Befreie du uns von all unseren Sorgen und schenke uns deinen göttlichen Frieden, dass wir eben auch in den schwersten Zeiten standhaft sind und ein großes Zeugnis für dich sind. Herr, ich danke dir auch dafür, dass du uns heute Morgen hier stärkst, dass wir gemeinsam zusammenkommen können, um dich anzubeten und auf dein Wort zu hören. Herr, segne du die Predigt von Niklas, dass er dein Wort in aller Klarheit verkündet, und bereite du uns und unsere Herzen darauf vor, dass wir das wirklich offen aufnehmen, was du uns sagen willst. Herr, verändere du unsere Herzen und unser Leben mit deinem lebendigen Wort. Danke, Herr, dass du auch bei all unseren Glaubensgeschwistern bist, auch denen, die heute nicht hier sind, die überall auf der Welt verteilt sind. Du siehst genau, wer leidet, wer krank ist, wer verfolgt wird. Du bist ihnen nahe. Herr, stärke du sie immer wieder und lass sie deine Nähe und deinen Frieden spüren. Herr, ich danke dir dafür. Amen. Wir hören jetzt das erste Lied der Band, und zwar aus dem blauen Liederbuch Nummer 13 und 14, All die Fülle. Ich begrüße alle Gäste noch einmal ganz herzlich. Möchte sich ein Gast kurz vorstellen oder gibt es Grüße von anderen Glaubensgeschwistern, dann wäre jetzt Gelegenheit dazu. Okay, das ist nicht der Fall. Dann nehmt bitte herzliche Grüße mit, wenn ihr andere Glaubensgeschwister besucht oder ihr in andere Gemeinden kommt. Dann habe ich ein Gebetsanliegen von Jens Pfarrer weiterzugeben. In der kommenden Woche wird er nach Hamburg in die Klinik gehen und sich einer Herz-OP unterziehen. Und er bittet da einfach um Gebetsunterstützung, dass er da einfach auch Ruhe findet, einen Frieden in Gott, dass er sich da einfach auch ganz gehalten weiß und dass es einfach auch alles gut verläuft. Bitte denkt da im Gebet an ihn. In der vergangenen Woche gab es auch 3 Geburtstage bei uns in der Gemeinde und im Freundeskreis. Ich habe aktuell keinen von denen gesehen. Darunter waren Juliane, Reinhard und Serunai. Ich habe sie gerade nicht gesehen, aber falls ihr in nächster Zeit die noch sehen könnt, richtet herzliche Segenswünsche aus. Ich habe auch einen Bibelvers ausgesucht. Der steht in Psalm 46, Vers 2. Der ist auch für euch ganz gut geeignet. Gott ist unsere Zuflucht und Stärke, ein Helfer bewährt in Nöten. Genau, und ich wünsche den Geburtstagskindern und auch allgemein euch, dass ihr einfach in jeder Lebenslage Gott als eure Zuflucht und Stärke wahrnehmt und euch immer wieder bewusst wird, dass Gott sich zahlreich schon in eurem Leben bewährt hat, indem er eben in Notlagen euch beigestanden hat. Nun gibt es noch ein paar Bekanntmachungen aus dem Gemeindeleben. Für Ende März ist ja unsere Jahresgemeindestunde geplant und da wird es auch eine Ältestenwahl geben. Und dazu findet ab kommenden Sonntag die Vorschlagswahlen statt. Ich will auch gar nicht so viel vorgreifen. Kommenden Sonntag wird dazu dann Volker noch einiges ansagen. Aber ich wollte euch schon mal so ein bisschen darauf vorbereiten, damit ihr ja, euch darauf einstellen könnt und eben auch anderen Glaubensgeschwistern das noch mitteilen könnt, die heute vielleicht nicht da sind. Dann gibt es noch eine erfreuliche Nachricht weiterzugeben. Jesko und Margarita wollen diesen Sommer heiraten. Und die ganze Gemeinde ist zur Trauung eingeladen. Die findet am 24. Juli statt. Dazu liegen auch Einladungsflyer in den Gemeindefächern aus. Ja, die Corona-Krise ist für uns alle eine große Herausforderung. Auch wenn wir so gefühlt in der Gesellschaft so ein bisschen eine Aufbruchsstimmung wahrnehmen und ja, sich auch die ersten Lockerungen abzeichnen, ja, bitten wir euch einfach weiterhin auch darum, die Regelungen einzuhalten. Wir können auch gut nachvollziehen, dass ihr im Anschluss des Gottesdienstes einfach den Bedarf habt, euch noch so ein bisschen auszutauschen. Es sind ja einfach auch schwierige Zeiten und da tut es gut, ein bisschen ins Gespräch zu kommen mit Glaubensgeschwistern. Aber bitte versucht, ja, euch hier im Gemeindesaal so ein bisschen zu verteilen, um euch auszutauschen und haltet einfach den Eingang und die Wege frei. Ich denke, hier im Saal ist genügend Platz, dass man einfach auf Abstand und mit Maske sich noch ein bisschen unterhalten kann. Und im Gang ist das doch eher schlecht. Und denkt aber auch daran, dass ja auch die Besucher des zweiten Gottesdienstes recht bald kommen. Vermeidet da eben auch größere Personenansammlungen. In den Pausen zwischen den Gottesdiensten steht wieder unser Gebetsteam für euch bereit. Habt ihr ein Anliegen, über das ihr mit Geschwistern beten wollt, dann sprecht unseren Mitarbeiter an. Das macht heute Sabine Hildebrand. Ja, wenn ihr mit ihr beten wollt, sie freut sich. Sprecht sie einfach an. Im Anschluss des Gottesdienstes könnt ihr auch wieder eure Kollekte in die dafür vorgesehenen Behälter werfen. Wie gewohnt seit der Corona-Zeit steht an der Säule im Foyer ja, der Spendenbehälter. Die Kollekte sind heute bestimmt für die Gemeindearbeit. Ja, die Kinder haben ja parallel zum Gottesdienst ihre Kinderstunde und ich bete noch für sie und für die Kollekte. Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass wir auch in diesen Zeiten noch Kindergottesdienst anbieten dürfen. Danke dir für jedes einzelne Kind, das heute hier ist. Ja, und ich danke dir für die Mitarbeiter, dass sie sich doch so um die Kinder kümmern, so viel Zeit und Kraft investieren. Herr, segne du den Kindergottesdienst, dass die Kinder dich dort einfach erleben können, dass sie dich erfahren und mehr kennenlernen, dass sie eben eine persönliche Beziehung zu dir aufbauen, sodass sie vorbereitet sind, irgendwann doch ganz persönlich eine Entscheidung zu fällen und Christus als ihren Herrn und Erretter annehmen. Herr, segne dazu auch die Mitarbeiter, rüste sie mit allem aus, was sie dafür brauchen. Ich danke dir auch dafür, dass wir hier etwas abgeben können, dass es uns so gut geht. Herr, segne die Gaben zum Bau deines Reiches, segne die Geber und die Verwaltung. Ich danke dir dafür. Amen. Ja, wir nehmen uns jetzt wieder Zeit, um Gott anzubeten, zu loben. Die Band trägt uns dazu zwei Lieder vor, die uns einfach deutlich vor Augen führen, dass Jesus Christus unser Retter ist. Und deswegen folgen wir ihm nach und erzählen von dem, was er Wunderbares für uns getan hat. Und auch wenn wir jetzt nicht aktiv mitsingen können, lasst uns doch im Herzen die Lieder mitsingen. Wir richten uns so ganz auf Gott aus, beten ihn an und erfreuen uns über die wunderbare Botschaft, die in den Liedern rüberkommt. Wir beginnen mit dem Lied aus der Mappe Nummer 108, Du allein.
Liebe Gemeinde, habt ihr schon mal mit dem Gedanken gespielt, euren Glauben an den Nagel zu hängen? Kam euch mal so der Gedanke, ich hänge jetzt meinen Glauben an den Nagel? Das sind ja solche Glaubenskrisen, die können sich ganz schleichend entwickeln. Man kann gar nicht so einen richtigen Anfangspunkt benennen. Das fing vielleicht mal an, dass man am Sonntag nicht so Lust hatte, in den Gottesdienst zu kommen. Und dann hatte man keine Motivation mehr, in der Bibel zu lesen. Man es einmal ausfallen lassen, ist auch nicht schlimm. Zweites Mal, drittes Mal, viertes Mal. Und irgendwann steckte man drin in einer richtig tiefen Glaubenskrise und stand vor der Frage, hänge ich jetzt alles an den Nagel? So eine Glaubenskrise entwickeln sich auch, wenn ein Problem einfach nicht verschwinden will. Zum Beispiel auf der Arbeit, da wird man gemobbt Und man betet und dann geht man ja davon aus, dass Gott irgendwie reagiert. Ja? Aber wenn da nichts kommt oder man nimmt die Reaktion nicht wahr zumindest und das Mobbing geht immer weiter, dann kann sich daraus eine Glaubenskrise entwickeln. Auch plötzliche Katastrophen lösen Glaubenskrisen aus. So war es bei der christlichen Musikerin Thea Eichholz-Müller. Die erlebte eine Katastrophe, und zwar die Diagnose ihres Ehemannes, dass er an Krebs erkrankt ist. Unheilbarer Krebs. Sie und ihr Mann waren damals so um die 40, hatten zwei kleine Kinder, und das ist ja einfach nicht die Zeit, um zu sterben. Mit 40 in Deutschland stirbst du nicht. Und du lässt auch nicht zwei kleine Kinder als Waisen oder als Halbwaisen zurück. Also was macht man als Christen? Selbstverständlich beten. Steht ja nicht umsonst in der Bibel. Wenn ihr Glaube habt wie ein Senfkorn, könnt ihr zu jedem Berg sagen, verschwindet, geh ins Meer und er wird sich ins Meer stürzen. Und eine Krebsdiagnose ist ja so ein Berg. Also sie beteten, nahmen sich die Verheißung und los ging's. Gemeinde wurde auch aktiviert, Freunde beteten mit. Aber der Krebs ging nicht zurück. Gott stoppte die Krankheit nicht, sondern ihr Mann starb. Sie blieb als Witwe zurück. Zwei Kinder wuchsen ohne Vater auf. Wenn man sowas erlebt, kommt man natürlich ins Grübeln. Da sagt man, ist das ein Gott? Bin ich Gott egal? Ist das ein Gott, an den ich glauben möchte? Möchte ich an so einen Gott glauben, der sieht und mit anschaut, wie mein Mann da langsam krepiert, wie Kinder ohne Vater aufwachsen und nichts tut? Möchte ich an so einen Gott glauben? Soll ich meinen Glauben an den Nagel hängen? In unserem heutigen Predigttext, da geht es genau um diese Frage. Bleibe ich bei Jesus oder hänge ich meinen Glauben an den Nagel? Ich lese euch dazu ein Text aus dem Johannesevangelium vor, 6. Kapitel, die Verse 66 bis 69. Da lesen wir, als sie, also das ist die Menschenmenge, die Leute, die Jesus da um Jesus standen und ihm zuhörten, als sie das hörten, wandten sich viele seiner Anhänger von ihm, von Jesus, ab und wollten nicht länger mit ihm gehen. Und da fragte Jesus die 12, also seine Jünger, und ihr, was habt ihr vor? Wollt ihr mich auch verlassen? Simon Petrus antwortete ihm, Herr, zu wem sollten wir gehen? Deine Worte bringen das ewige Leben. Wir glauben und wissen, dass du der bist, in dem Gott uns begegnet. Unser Text beginnt mit Vers 66. Als sie das hörten, wandten sich viele seiner Anhänger von ihm ab und wollten nicht länger mit ihm gehen. Was war passiert? Gestern hatte Jesus ein fulminantes Wunder vollbracht. Da waren 5000 Leute zusammen, er hatte lange gepredigt, sie hatten Hunger und Jesus macht diese Menschenmenge satt mit 5 Broten und 2 Fischen. Das berühmte Wunder der Brotvermehrung. Und als das geschah, da lag Begeisterung in der Luft. Die Leute dachten, wow, der kann alles. Der kann hier Brot vermehren, der wird die Römer und die Besatzungsmacht aus dem Land werfen. Der wird sich hier zum König machen, wir werden seine Anhänger werden und dann übermorgen sind wir die Herren der Welt. Auf geht's. Die Stimmung war gigantisch. Doch am nächsten Tag kippte diese euphorische Stimmung vollkommen ins Gegenteil über. Jesus hielt eine Predigt und er nahm dieses Wunder der Brotvermehrung als ein Gleichnis und sagte, ich bin für eure Seele wie Brot. Wie der Körper Brot, also Kohlenhydrate braucht, um überhaupt in Gang zu kommen, überhaupt zu leben, so bin ich für eure Seele die Nahrung. Ohne mich geht ihr zugrunde. Und das war für die Zuhörer zu viel. Das konnten sie nicht mit ihrem Weltbild in Einklang bringen. Es waren ja Monotheisten, fromme Juden, und die haben natürlich sofort gemerkt, der stellt sich mit Gott auf eine Stufe. Was bildet der sich ein? Zu sagen, ich bin für eure Seele lebensnotwendig. Er sagt ja, dass ich Gott bin. Das ist ja nichts anderes, als was hinter dieser Aussage steht. Wir wollen von dir Brot, Jesus, aber wir wollen dich nicht als Gott verehren. Also diese Menschenmenge wollte etwas von Jesus, aber sie wollte nicht Jesus selbst. Doch Jesus macht eben deutlich durch diese Predigt, es geht nicht darum, etwas von mir zu wollen, ja? Ordentlich viel Brot oder dass die Römer aus dem Land kommen oder die Weltherrschaft. Darum geht's nicht, sondern es geht um mich selbst. Sucht nicht die Wunder, die ich tue, sondern sucht mich, sagt Jesus. Versucht eine Beziehung zu mir als Person zu bekommen. Was Jesus also wollte und was die Menge wollte, das passte nicht zusammen. Und daher kam es zu diesem Zerwürfnis, was in Vers 66 angedeutet ist. Als sie das hörten, wandten sich viele seiner Anhänger von ihm ab und wollten nicht länger mit ihm gehen. Sie wollten etwas von Jesus haben. Etwas von Jesus haben wollen, das ist Kennzeichen eines Mitläufers. Das kennzeichnet den Mitläufer. Wir alle schleppen uns ja mit unseren Problemen herum. Jeder hat so sein Päckchen zu tragen, wie man sagt. Und es ist klar, wir suchen nach Lösungen für diese Probleme. Wie kann ich jetzt das Problem, was mich bedrückt, lösen? Und eine Möglichkeit ist es, auf dem Markt der Religionen shoppen zu gehen. Das heißt, ich suche mir unterschiedliche Religionen raus und gehe zum Beispiel zu Jesus und sage, Jesus, also kannst du meine Ehe in besseres Fahrwasser bringen? Ich frage nur nach, hast du da ein Angebot? Wenn nicht, dann gehe ich zu Buddha. Frage ich, was er so an Vorschlägen hat, ist auch in Ordnung. Sag mir mal, was du so auf Lager hast. Oder ich bin krank und frage ihn, heilst du meine Krankheit? Hab Rückenbeschwerden. Kannst du da irgendwas machen, Jesus? Wenn ich dann zum Pastor gehe und bete, kannst du dadurch heilen. Oder soll ich es lieber beim Yogi probieren? Vielleicht der Yogameister, der kann mir da bessere Tipps geben. Ich frage ja nur. Wenn die eine Firma nicht liefert, gehe ich eben zu anderen. Also das ist immer das Prinzip, nach dem der Mitläufer handelt. Ja, er möchte etwas von Jesus haben. Und wenn er das nicht bekommt von Jesus, dann geht er eben woanders hin. Was Lidl nicht hat, hat vielleicht Aldi. Und hier unterscheidet sich der Mitläufer vom Jünger. Ein Jünger will nicht in erster Linie etwas von Jesus haben, sondern der Jünger will Jesus selbst. Er will Jesus selbst. Er hat verstanden, kein Gegenstand hier auf der Welt kann mich wirklich glücklich machen. Es ist nicht möglich, dass ich jetzt irgendwie einen klugen Gedanken bekomme und das löst mein seelisches Problem dauerhaft. Das macht mich dauerhaft glücklich. Keine Lebenssituation kann mich anhaltend zufrieden machen. Selbst tiefe menschliche Beziehungen werden immer eine Lücke in meinem Herzen zurücklassen. Sondern nur Jesus füllt meine Sehnsucht aus. Nur er kann den Mangel in meinem Herzen wirklich stillen. Es geht also nicht darum, dass er mir irgendetwas gibt, so als Ersatzstoff, um meine Sehnsucht zu füllen, sondern es geht darum, dass ich mich Jesus selber öffne, damit er die Leere in meinem Herzen füllt, damit er meinen Mangel ausfüllt. Der Psalmist sagt, wenn ich nur dich habe, so frage ich nicht nach Himmel und Erde. Das ist die Einstellung eines Jüngers. Es geht mir nicht um Himmel und Erde, dass ich hier irgendwas besitze, dass ich irgendwelche Situationen hier auf Erden so schaffe und irgendwelche Konstellationen herbeiführe, dass ich zufrieden bin. Es geht darum, dich zu kennen. Bei dir ist die Quelle des Lebens, bei dir ist das, wonach sich meine Seele im Innersten sehnt. Es geht mir um dich, nicht darum, etwas von dir zu bekommen. Mitläufer oder Jünger? Das ist die Frage. Und Jesus stellt uns diese Frage immer wieder. Und er stellt sie so, indem er uns in bestimmte Situationen führt, in Lebenssituationen führt. Und zwar in solche Situationen, wo wir von ihm nichts bekommen. Wir bekommen nichts außer Jesus selbst. Da gehen wir durch ein tiefes Tal. Es gibt keine einfachen Lösungen. Es gibt auch nicht irgendwelche grandiosen Wunder, die da aus dem Nichts auftauchen. Kein glücklicher Zufall, der mir Entlastung verschafft, sondern nur ein dunkles Tal, aber in dem Jesus da ist. Sonst nicht viel anderes. Und das sind eben die Situationen. Durch diese Situation stellt uns Jesus die Frage, bin ich dir genug? Geht es dir wirklich um mich, dass du mich als Brot des Lebens annimmst und dass du bei mir deinen Hunger stillen möchtest? Suchst du mich oder willst du nur etwas von mir haben? Solche Situationen sind der Lackmustest, Jünger oder Mitläufer, der Lackmustest, das sind solche Situationen. Lackmus ist ja ein blau-violetter Farbstoff, der seine Farbe ändert. Wenn man ihn in eine Säure träufelt, dann färbt sich dieser Farbstoff rot. Und wenn man ihn in eine basische Flüssigkeit träufelt, dann färbt er sich blau. Also handelt es sich hier um eine Säure oder um eine Base? Der Lackmustest gibt die Antwort. Wenn wir vor der Frage stehen, Mitläufer oder echter Jünger, da sind schwierige Situationen der Lackmustests. Sie geben die Antwort. Sie offenbaren, welchen Charakter unser Glaube besitzt. Ob wir etwas von Jesus haben wollen, ja, so wie wir von unserer Versicherung was haben wollen im Schadensfall, oder ob es uns um Jesus selber geht, ob es um Jesus geht. Diese Frage stellt uns Jesus in Vers 67. Da heißt es, da fragte Jesus die Jünger, also die 12, und ihr, was habt ihr vor? Wollt ihr mich auch verlassen? Die Frage macht ja deutlich, Jesus tanzt nicht nach unserer Pfeife. Wir können ihm nicht sagen, ja, du musst uns aber was geben, sonst hauen wir hier alle ab. Dann machen wir hier den Laden dicht, hohe Leuchte, wenn du uns nicht unsere Gebetsanliegen erfüllst. Aber das ist bei Jesus nicht möglich. Er tanzt nicht nach unserer Pfeife. Ein Pastor hätte das natürlich nervös gemacht. Wenn man sich vorstellt, da ist ein Pastor, 5000 Mitglieder zählt seine Gemeinde, es hat Jahre gedauert, sie aufzubauen, viele glückliche Zufälle, dass das so gekommen ist, dass die Gemeinde so groß geworden ist. Und dann hält er eine Sonntagspredigt und dann verabschieden sich 4.988 Mitglieder, erklären den Austritt. Da wäre ein Pastor natürlich nervös geworden, wenn plötzlich da nur noch 12 sitzen und sagen, ja, wir bleiben noch, aber alle anderen sind raus. Also mich würde das verunsichern. Aber da ist Jesus eben anders. Er rudert nicht zurück, er pfeift nicht, er tanzt nicht nach unserer Pfeife, sondern er bleibt bei seiner Linie. Es geht nicht um die Wunder, es geht nicht um euch, es geht nicht um die Befriedigung eurer Wünsche. Es geht um die Beziehung zu mir. Ich kann den Hunger eurer Seele stillen und das ist der Weg, dass ihr euch an mich, Jesus, haltet. Dass dann in der Folge sich auch Probleme lösen werden. Okay, dass dann auch in der Folge sich Schwierigkeiten verdünnisieren. Das kann alles sein. Aber es geht als erstes darum, mich zu kennen, mich als Brot des Lebens anzunehmen. Nicht unsere Bedürfnisse stehen im Mittelpunkt, sondern Jesus steht im Mittelpunkt. Wollt ihr auch mich verlassen? Fragt Jesus. Und diese Frage zeigt auch, dass er uns die freie Wahl lässt. Er zwingt eben niemanden. Jeder hat das Recht, sich für oder gegen Jesus zu entscheiden. Wir zwingen keinen, Jesus zwingt keinen. Er läuft auch keinem hinterher, sondern wir sind selber mündig und wir müssen uns entscheiden. Das ist die Frage. Und ihr, was habt ihr vor? Wollt ihr mich auch verlassen? Auf diese Frage kann man zwei Antworten geben. Antwortmöglichkeit A wäre zu sagen, ja, ich verlasse dich. Das ist die Antwort, die die Mitläufer in Vers 66 gegeben haben. Die hatten gewisse Vorstellungen, die hatten gewisse Wünsche, die wurden nicht erfüllt, also machten sie auf dem Absatz kehrt und gingen zu einem anderen Guru. Es gab ja damals mehrere Rabbis, die da gepredigt haben. Mal gucken, ob der andere mehr taucht. Die zweite mögliche Antwort gab Petrus. Und es ist die Antwort eines Jüngers. Wer ein echter Jünger ist, der gibt eine Antwort in diesem Sinne, wie sie Petrus gibt in Vers 68. Da lesen wir, Simon Petrus antwortete ihm, Herr, zu wem sonst sollten wir gehen? Deine Worte bringen das ewige Leben. Wir glauben und wissen, dass du der bist, in dem Gott uns begegnet. Petrus sagt hier, wir glauben und wissen. Das ist auch die Reihenfolge, in der das vonstatten geht. Zunächst hat Petrus geglaubt. Er war ja ein einfacher Fischer und Jesus kam zu ihm und hat gesagt, verlass alles, was du hast, lass deine Netze liegen und du erhältst es tausendfach zurück. Also ist natürlich geistlich gemeint, also du versuchst hier Fische zu fangen und ein bisschen Geld zu verdienen, ich gebe dir geistlichen Reichtum, den du dir nicht vorstellen kannst. Das hat Jesus dem Petrus so gesagt. Und das Einzige, was dem Petrus blieb, war, das erst einmal zu glauben. Er wusste nicht, ob das stimmt oder nicht stimmt. Er hat einfach darauf vertraut. Mit der Zeit, als er dann mit Jesus gegangen ist und ihn genau beobachtet hat, als er seine Worte gehört hat, da hat sich dann dieser Glaube, dieses Vertrauen in Wissen in eine Gewissheit gewandelt. Er hat gespürt, wie die Worte, die Jesus zu ihm spricht, wirklich seine Seele tief berühren. dass da wirklich Nahrung da ist für die Seele. Er hat gesehen, dass Jesus Gegenwart uns geistlich reich macht. Wir würden heute sagen, wir haben Gebetserfahrung gemacht, wir haben Gottes Wort studiert. Petrus hatte das natürlich leibhaftig so vor sich, dass Jesus da zu ihm gesprochen hat. Aber Prinzip genau das Gleiche. Ja? Wir müssen zunächst das Wagnis des Glaubens eingehen und sagen, ich vertraue darauf, dass du wirklich das Brot für meine Seele bist. Und dann werden wir erfahren, Jesus hält, was er verspricht. Erst kommt der Glaube, dann kommt das Wissen. Stellt euch vor, ihr steht am Ufer eines zugefrorenen Sees und ihr steht jetzt vor der Frage, hält diese Eisdecke ja oder nein? Kann ich darauf Schlittschuh fahren oder kann ich es nicht? Ich möchte mal rübergehen. Und da kann man sich das so ein bisschen angucken. Ja, das könnte sein. Aber zunächst einmal ist der Glaube. Und wenn du es ausprobieren willst, du musst es erst einmal glauben. Du musst glauben, dass die Eisdecke mich wirklich trägt. Also du vertraust und machst den ersten Schritt drauf. Und dann, ja, ist fest. Zweiter Schritt ist auch fest. Nichts knackt. Und dann traust du dich auf die Mitte des Sees, brichst nicht ein und du merkst, ja, dieser See, diese Eisdecke trägt mich tatsächlich. Da hat sich also Glaube in Wissen gewandelt. Zunächst hast du nur geglaubt, dann hattest du Gewissheit. Und so ist es auch mit dem Glauben. Alles, was du von Jesus empfangen möchtest, da musst du zunächst einmal erst glauben. Dann musst du es ausprobieren und dann wird sich dein Glaube in Gewissheit wandeln. Jesus sagt zum Beispiel, ich bin das Brot des Lebens. Ja, das heißt ja, mit all deinen Sehnsüchten, Bedürfnissen kannst du zu diesem Brot des Lebens kommen und er kann es stillen. Das ist eine deftige, krasse Behauptung. Du weißt nicht, ob es stimmt. Du kannst dem zunächst einmal nur vertrauen. Du musst es glauben und dann Schritte des Glaubens gehen. Du musst es ausprobieren. Ja, das heißt, wenn du das nächste Mal eine seelische Not hast, ja, gehst du nicht zu irgendjemand anders und sagst, du musst das stillen oder du bist schuld, weil du es nicht stillst oder ich gucke jetzt Fernsehen und versuche die Sehnsucht irgendwie wegzukriegen oder zu betäuben, sondern du gehst zu Jesus, was für uns ja immer heißt, Bibel auf, Hände falten und wir legen ihm diese Sehnsucht hin und wir gucken mal, kommt da irgendwas, ja? Gibt es da irgendwelche Worte, die in meiner Seele widerhallen können, die da irgendwie Kraft entfalten können? Wenn ich in die Stille gehe, wenn ich zu Gott einfach mal sage, ich möchte einfach mal vor dir da sein, Jesus, ja, und ich möchte, dass deine Gegenwart mich durchdringt, ja, löst das irgendwas in uns aus? Das müssen wir probieren. Wir müssen es glauben, dass es möglich ist und wir müssen es probieren. Und wenn du so diesen Weg gehst, dann wirst du merken, dass du Erfahrung machst im Gebet. Kleine Schritte. Das heißt ja nicht, dass Jesus von heute auf morgen alle deine Bedürfnisse komplett stillt. So, ja, Montag war ich noch jemand, der Riesenbedürfnisse hatte und immer inneren Mangel hatte und Mittwoch dann war alles ausgefüllt. So ist natürlich nicht. Ja, aber kleine Schritte, dass Jesus den Mangel deiner Seele füllt, dass du das erfährst. Du wirst diese Erfahrung machen, ja, und dann wird sich dein Glaube in Gewissheit wandeln. Wer sich so ein Wissen erworben hat, der lässt von Jesus nicht mehr. Er will da nicht mehr etwas von Jesus, sondern er will Jesus selbst. Weil was wir da erleben, in der Gebetszeit, in der Stille, im Wort Gottes, das ist kostbarer als alles, was er mir sonst geben könnte. Super Arbeitsplatz, viel Geld, schöner Urlaub. Alles okay, aber es ist nicht gleichwertig mit dem, was wir von Jesus bekommen können, wenn wir wirklich bei ihm in seine Gegenwart gehen. Wer das erfährt, der will nicht etwas von Jesus, er will Jesus selbst. Er sagt zu ihm, du hast Worte des ewigen Lebens. Du bist der, in dem Gott mir begegnet. Und wer das erfährt, der bleibt bei Jesus, in den guten Tagen wie in den schlechten Tagen. Und es gibt unzählige Zeugnisse von Leuten, die das so erfahren haben. Ich sage euch, einer, der das poetisch ausgedrückt hat, war Philipp Spitter, ein Liederdichter. Und der hat die wunderschöne Strophe gedichtet oder das Lied gedichtet mit der wunderschönen Strophe, die lese ich euch vor. Bei dir, Jesu, will ich bleiben, stets in deinem Dienste stehen. Nichts soll mich von dir vertreiben, will auf deinen Wegen gehen. Ja, klares Bekenntnis. Woher kommt dieses Bekenntnis? gibt er die Antwort im zweiten Teil der Strophe. Du bist meines Lebens Leben, meiner Seele Trieb und Kraft. Wie der Weinstock seinen Reben zuströmt Kraft und Lebenssaft. Jeder Glaube gerät einmal in Krisen. Dein Glaube gerät in eine Krise, mein Glaube gerät in eine Krise. Und dann kommt natürlich die Frage auf, hänge ich alles an den Nagel, lasse ich alles sein? Aber ich will euch sagen, Krisen sind nicht dazu da, um aufzugeben. Krisen sind dazu da, um daran geistlich zu wachsen. Krisen sind nicht dazu da, um aufzugeben. Krisen sind dafür da, geistlich zu wachsen. Ich kann nämlich durch Krisen von einem Mitläufer zu einem echten Jünger heranwachsen, oder ich kann meine echte Jüngerschaft vertiefen. Das haben wir heute gesehen und das möchte ich noch einmal kurz zusammenfassen. Wir haben gesagt, der Mitläufer will etwas von Jesus. Und das ist zu Anfang auch völlig okay. So fängt Glaube an. Und ich denke mal, jeder von uns hat so auch irgendwie angefangen. Er wollte etwas von Jesus, hatte ein Problem, hat gemerkt, ja, da hilft mir der Glaube weiter. Und deswegen ist er zur Gemeinde gegangen und war dabei. Doch Krisen bieten eben die Chance, dass sie uns zu reifen Jüngern machen können. Da gibt's auf einmal nichts mehr von Jesus, sondern da gibt's auf einmal nur noch Jesus selbst. Und das ist natürlich zunächst einmal schwierig, vielleicht sogar ein Schock, aber es bietet auch eine große Chance, nämlich die Chance, ihm nahe zu kommen, ihn mehr zu erkennen, seinem Wort mehr zu vertrauen und auf dem Weg der Nachfolge zu gehen. Und auf diesen Weg will Jesus uns führen. Und wer Jesus dann so nahe kommt, der lässt nicht mehr von ihm, auch in schweren Glaubenskrisen nicht. Ich habe euch ja zu Anfang von dieser christlichen Musikerin erzählt, Thea Eichholz-Müller, die eben diesen schweren Verlust verkraften musste, dass ihr Mann auf einmal stirbt und dass sie ja vor der Frage steht, wie kann Gott sowas zulassen? Da sind jetzt meine zwei kleinen Kinder, die wachsen ohne Vater auf, ich bin Witwe, die Kinder sind halbwaise. Und das ist natürlich etwas, das stellt den Glauben enorm in Frage. Es ist so, als ob Jesus zu ihr gekommen ist und gesagt hat, willst du mich auch verlassen? Diese Frage. Und sie hat, weil sie eben Musikerin ist, darauf mit einem Lied geantwortet. Und dieses Lied ist die Vertonung unseres heutigen Bibeltextes. Und darum soll die Predigt auch mit diesem Lied schließen. Das Lied heißt Herr, wohin sonst? Und das spielt uns die Band vor. Ja, wohin sonst sollten wir gehen? Ins Gebet natürlich. Und das wollen wir jetzt als Gemeinde tun. Wir wollen gemeinsam beten und ich schließe die Gebetsgemeinschaft dann ab. Herr Jesus, du bist das Brot des Lebens, du bist die Quelle des Lebens und wir danken dir dafür, dass wir von dieser Quelle kosten durften, dass wir dieses Brot schmecken dürfen, Herr. Danke für die vielen guten Erfahrungen, die wir machen durften, wenn wir in deine Gegenwart kommen. Du siehst aber auch, wie schwer uns das manchmal fällt im Alltag, das wirklich auch zu leben, wenn dann die Sorgen kommen, wenn der Stress sich einnistet und wenn ja, man sich irgendwie verliert in dieser Welt. Und ich möchte dich bitten, dass du uns durch deinen Geist zurückrufst, immer wieder zu dir hin, dass wir wirklich zur Quelle kommen und aus dieser Quelle frisches Wasser schöpfen, dass wir uns nicht zufrieden geben mit den schmutzigen Pfützen, die so um uns herum sind, sondern dass wir wirklich zu dir kommen und daraus trinken, aus der Quelle des Lebens, immer mehr, immer kraftvoller, damit wir auch wirklich ausgefüllt sind und ein Zeugnis für dich sein dürfen. Amen. Ich möchte euch segnen. Bitte steht dazu auf. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Wir lassen den Gottesdienst ausklingen mit einem Segenslied, das die Band uns spielt. Das Lied heißt, der Herr segne deinen Weg. Und ich wünsche euch eine gesegnete Woche.